Vielen herzlichen Dank, zum einen für die Einladung und zum anderen natürlich für diese sehr schmeichelhafte Einführung. Es ist ja immer etwas peinlich, wenn man sich dann sozusagen diese ganzen Dinge anhört. Gut, ich möchte, wie Sie hier sehen, im Folgenden über unser von der VW-Stiftung gefördertes Projekt Platon Digital sprechen. Dieses Projekt wird von der VW-Stiftung in der Linie Offen für Außergewöhnliches geführt. Es hat auch eine Webseite, wo Sie sich über das Projekt und vor allem auch über unser Team, das ich Ihnen hier zeige, informieren können. Sie sehen, es ist also ein stark interdisziplinär aufgestelltes Team mit Kollegen aus der angewandten Linguistik, speziell der Korpuslinguistik. Ursprünglich in Dresden, jetzt sitzt der Kollege in Tokio. Dann Informatik in Halle ist beteiligt, die klassische Philologie in Leipzig, also hier die Gräzistik und auch die alte Geschichte auch in Leipzig. Aber lassen Sie mich hier zu Beginn einen Moment bei dem Aspekt des Außergewöhnlichen bleiben, den ich zum Ausgangspunkt meines Vortrages auch gewählt habe und an den ich meine anderen Ausführungen hier anschließen möchte. Das ist die Gliederung meines Vortrages und wie Sie hier sehen, so möchte ich mich im ersten Teil einigen methodischen Konsequenzen widmen, die sich zum einen aus der Arbeit an meinem Lehrstuhl in den letzten 10 Jahren ergeben haben. Also insbesondere eben auch, das möchte ich auch sagen, auch vorweg sagen und betonen, vielleicht kommt es nicht ausführlich genug im Vortrag zum Ausdruck, wenn man in den Digital Humanities arbeitet, das ist immer Teamarbeit und das sind auch keine kleinen Teams. Also insofern stehe ich hier auch für unser ganzes Team. Und dann möchte ich im zweiten Teil meines Vortrages natürlich auch darüber sprechen, wie ein Großteil dessen, was ich im ersten Vortrag Ihnen hier zeigen werde oder darlegen werde, wie das in die Arbeit, in die Projektarbeit eingeflossen ist. Digital Humanities sollten heute nach landläufigem Verständnis ja eigentlich gar nicht mehr als außergewöhnlich bezeichnet werden. Sie verfügen über einen eigenen Fachverband, über Professuren mit der Denomination Digital Humanities. Sie haben ja eigene Publikationsorgane und auch eigene Gutachter. Gleichwohl sind sie nicht unumstritten. Warum? Sie sind nicht selbstverständlich. Das heißt, sie gelten außerhalb der Computer- und Korpuslinguistik nicht als selbstverständlicher Teil unserer klassischen Fächer. Sie sind laufend Gegenstand von Debatten. Das zeigt ja auch einen Blick in unsere Qualitätsmedien. Also ich denke hier gerade auch an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber das zeigt auch einen Blick in die Programme unserer großen Fachtagungen, wie etwa eben die Fachtagung des Historikerverbandes. Also ich denke hier an den Historikertag, der gerade im September in Münster war. Und vor allem unsere Förderinstitutionen haben noch keine etablierten keine etablierten Begutachtungsverfahren. Und es gibt auch noch keine wirklich institutionalisierten Programme für die Digital Humanities. Erkennbar ist eine immer noch große Zurückhaltung, die sich auch daran zeigt, dass bei der Bearbeitung der ganz großen Forschungsfragen, und das sieht man also in meinem Fach Geschichte wirklich sehr deutlich, dass da die Methoden der Digital Humanities noch keine wirklich prominente Rolle spielen. Und vor allem, und das ist meines Erachtens das eigentlich interessanteste Kriterium, in den Lehramtsstudiengängen sind die Digital Humanities praktisch nicht präsent. Digitalpakt hin oder her und was auch immer daraus wird, in den Studiengängen spielen die Digital Humanities bis jetzt keine Rolle. Und dabei könnte es so einfach sein. Warum denn nicht die Methoden der Digital Humanities im Bereich unserer Geisteswissenschaften in die gut etablierte hilfswissenschaftliche Propädeutik und deren Themenbereiche als Teil des Studiums und der Ausbildung als einen weiteren Bereich eingliedern? Das ist im Historikerverband zwar schon diskutiert worden, aber über das Stadium einer Diskussion ist das Thema bisher nicht hinausgekommen. Und aus der Sicht einer Historikerin möchte ich hier vor diesem Hintergrund mit einer kurzen Standortbestimmung beginnen, die deutlich macht, warum sich die Digital Humanities trotz einer massiven politischen und zum Teil auch sehr massiven, mit sehr viel Geld untersetzten förderpolitischen Unterstützung durch das BMBF beispielsweise, noch immer in dem Bereich des Ungewöhnlichen, des Neuen oder eben des Außergewöhnlichen befinden. Es sind hier vor allem die methodologischen Spannungen zu nennen, also diejenigen zwischen Distant und Close Reading, zwischen quantitativer und qualitativer Forschung, zwischen datengetriebener und hypothesengeleiteter Forschung. Und vor allem sind es die epistemologischen Spannungen, die sich aus dem Gegensatz zwischen statistischer Evidenz und historischer Relevanz ergeben. Das traditionelle historische Arbeiten ist generell sehr stark von Eingebung, Idee oder Intuition getrieben. Und oft in dieser klassischen Vorgehensweise sehr schwer darzulegen. Dieses Darlegen, nachvollziehbare Darlegen, damit meine ich diesen ganzen Bereich der Operationalisierung. Und zugespitzt könnte man ja auch fragen, warum sollte das hermeneutische Verstehen sich nun plötzlich operationalisierbar machen, sich auf einer Ebene verdinglichen, die dem hermeneutischen Verstehen eigentlich sogar fremd ist. Nun, also wenn man in Digital Humanities Projekten und Umgebungen arbeitet, dann versteht man immer sehr schnell, dass die Notwendigkeit zum strikteren, formal expliziteren, präziseren digitalen Arbeiten und der Zwang, den eigenen Analyseprozess zu beschreiben, am Anfang eines Arbeitsprozesses zu stehen hat. Methodisch geht es hier um die Gegenüberstellung von hypothesengeleiteter versus datengetriebener Forschung, gerichteter versus ungerichteter Forschung, beziehungsweise um die grundlegende methodische Frage, ob es eine ungerichtete Forschung in dem hier behandelten Bereich der Digital Humanities überhaupt geben kann. Dies berührt im Grundsätzlichen die Frage nach den Daten und die Veränderung des Blicks auf die Daten. Unter dem Schlagwort Distant Reading, also Moretti und so weiter, ne, sind die Möglichkeiten diskutiert worden, aus der schieren Menge von Daten durch die Anwendung algorithmenbasierter Auswertung mit den Methoden etwa des Text Mining, des Clustering oder des Topic Modeling neue Zusammenhänge aus sehr großen Text- und Datenmengen zu erkennen. Die Schlagworte sind hier Komplexitätsreduktion, Visualisierung, exploratives Experimentieren und so weiter. Und es hat natürlich schon auch auf neue Fragen geführt, von denen aber nicht zuletzt die Qualität der zugrunde gelegten Daten eben eine ganz wesentliche ist. Und daraus ist in der Diskussion in der letzten Zeit auch die Forderung abgeleitet worden, dass der klassische Dreischritt aus Heuristik, Kritik und Interpretation aufzubrechen sei und demgegenüber neue Ebenen der Kritik einzuführen seien. Algorithmuskritik, Datenkritik, Werkzeugkritik, Interface- und Simulationskritik. Ich halte diesen Ansatz für zu vordergründig, weil er wesentliche Elemente der geisteswissenschaftlichen Forschung unberücksichtigt lässt. Und warum ich das so sehe, möchte ich im Folgenden anhand einer für die Arbeit mit Methoden der Digital Humanities charakteristischen Vorgehensweise erläutern. Es handelt sich um die sogenannte explorative Arbeitsweise. Am Fall der Kokurrenzsuche, also einer durchaus herkömmlichen Textanalyse-Methode der Digital Humanities, man kann auch eigentlich sagen, einer recht alten Methode im Bereich der Digital Humanities, habe ich schon früher die methodischen Möglichkeiten der explorativen Suche untersucht. Explorative Suche wird oft als Weg zur Evidenz, Evidenz hier im Sinne von Augenscheinlichkeit, betrachtet. Das ist nicht falsch, aber es greift zu kurz. Meines Erachtens müssen wir die explorative Suche auf systematische Weise in einen Dialog mit der Hermeneutik bringen. Und dabei kann uns etwas helfen, meine ich jedenfalls, was als Serendipity bezeichnet wird. Im Allgemeinen versteht man darunter eine zufällige Beobachtung von etwas, das gar nicht das ursprüngliche Ziel einer Untersuchung war. Das ist natürlich auch wieder nur Teil eines methodischen Prozesses. Es geht hier um das Phänomen des sogenannten glücklichen Zufalls. Das heißt, in diesem Fall einer wissenschaftlichen Entdeckung, die unbeabsichtigt gelingt, weil ursprünglich etwas ganz anderes gesucht wurde. Und das ist wissenschaftshistorisch von Robert Merton als Serendipity wiederentdeckt worden. Ursprünglich ist es als Begriff entwickelt worden von Whirlpool am Beispiel der Three Princes of Serendip, also Serendip als Bezeichnung für Sri Lanka. Es ist aber als wissenschaftshistorische Untersuchung erst von Merton konzeptionalisiert worden. Und das mittlerweile breit rezipierte und mit vielen Untersuchungen unterlegte Konzept lässt sich systematisch als Serendipity Pattern im Anschluss an Merton in dreierlei Hinsicht konkretisieren. Also einmal als ein nicht vorhergesehenes Ereignis oder Ergebnis, ein glückliches Nebenergebnis, eine unerwartete Beobachtung, die sich auch im Hinblick auf den ursprünglichen wissenschaftlichen Erwartungshorizont auswirkt. Dann als überraschende Beobachtung, die deshalb überrascht, weil sie mit den bisherigen Theorien, Fakten, Meinungen nicht übereinstimmt und daher Neugier und weitere Untersuchungen stimuliert. Und schließlich drittens als unerwartete Beobachtung bzw. unerwartetes Ergebnis, das jedoch eine strategische Wirkung entfaltet, das Auswirkungen auf allgemeine und generelle Theorien, Interpretationen und Meinungen hat. Also Sie sehen hier also den Dreischritt, ne? Von Auswirken zu Stimulieren zu strategischer Wirkung. Diese Kombination also aus Überraschung, nicht beabsichtigtem Ergebnis und strategischer Bedeutung erweist Serendipi als einen sehr speziellen Zufall, der sich vor allem durch seine Wirkung und Anschlussfähigkeit auszeichnet. Aber, und das ist jetzt wichtig hier in dem Zusammenhang Digital Humanities, Serendipity ruht grundsätzlich auf einer völlig anderen Prämisse als das, was in dem informationswissenschaftlichen Verständnis von explorativer Suche liegt. In den Informationswissenschaften geht man in der Verwendung des Begriffs der explorativen Suche von einer vorab analytisch definierten Suchstrategie aus. Und es wird dann im Weiteren eben oft und gern mit facettierter Suche kombiniert, eben zur weiteren Feinarbeit einer solchen Suchstrategie. Und darin kommt nun ein ganz grundlegender Unterschied im Anspruch der Aussagefähigkeit einer Suchmethode zum Ausdruck. Zwar wird seit Jahren, im Grunde kann man ja eigentlich sagen seit Jahrzehnten, in den Naturwissenschaften sehr breit diskutiert, was Serendipity als glücklicher Zufallsfund eigentlich bedeutet. Die Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming ist vielleicht der berühmteste Fall einer solchen Entdeckung, deren Charakteristik eben dann daran liegt, ich sagte es ja schon, dass etwas anderes als das eigentlich Gesuchte gefunden wird. Doch dass Serendipity eben gerade nicht unbedingt und nicht immer etwas Zufälliges sein muss, das wird doch selten in der Diskussion gesehen und gesagt. Serendipity ist eben auch die Anwendung einer Fähigkeit, nämlich der Fähigkeit, passende Paare zu identifizieren. Passende Paare von Ereignissen, Bedingungen und von Kontexten, die sinnvoll und nicht unmittelbar sichtbar, aber eben doch kausal zusammenhängen. Und Serendipity ist eben nicht einfach Evidenz und Augenscheinlichkeit, sondern ich würde Serendipity immer als einen systematisierten Zufall bezeichnen. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel kurz erläutern. Und zwar an einem Beispiel, das wir im Rahmen der Arbeiten von EAQUA, das ist unser Webportal, hier die Eingangsseite, ausgearbeitet haben. Hier geht es um die Anwendung der sogenannten Kokurrenzsuche, also dem Auffinden anhand eines Suchwortes von dazugehörigen Kokurrenten eben in einem Textkorpus. Und das hier war die Suche, das Suchwort ist Attidos, ich sage das gleich nochmal im Einzelnen, und die Frage, welche Kokurrenten tauchen im Korpus der griechischen Literatur, das ist in diesem Fall der Thesaurus Linguae Graecae in der Version E, welche Kokurrenten tauchen hier auf. Wir haben gezeigt, dass die Kokurrenzsuche eben auch auf solche unbeabsichtigten, weil nicht intendierten bzw. nicht zielgerichtet gesuchten sogenannten Zufallsfunde führen kann. Und hier kam es nun zu dem Auffinden einer Kokurrenz von Attidos, also der Genitiv. Attidos bedeutet hier Werk eines Autors über Athen. Die Autorengruppe sind die sogenannten Attidographen und Nomadas, also dem Akkusativ hier von Nomaden. Also hier haben Sie Attidos, hier Nomados, hier der Autor, bei dem das stand, Philochoros und verschiedene andere Konkurrenten, die dieses hier den Kontext noch anzeigen. Diese Konkurrenz verweist auf zwei überhaupt nicht, oder auf den ersten Blick, überhaupt nicht miteinander in inhaltlicher Verbindung stehende Dinge, die hier in einem Kontext geführt werden, nämlich Nomaden und die Geschichte der Stadt Athen. Die Erwähnung beider zusammen findet sich ein einziges Mal in der antiken Literatur und ist später lediglich zweimal von anderen Autoren zitiert worden. Und aufgrund dieses seltenen Vorkommens und des auf den ersten Blick so unwahrscheinlichen inhaltlichen Kontexts, denn was haben denn Nomaden in Athen zu suchen, in einer Stadt, die sich als der hochkulturelle Mittelpunkt der griechischen oder überhaupt der antiken Welt gesehen hat? Gut, aufgrund dieses seltenen Vorkommens und des auf den ersten Blick unwahrscheinlichen Kontextes ist der Zusammenhang aus dem Originalzitat von dem Herausgeber der Fragmente der griechischen Historiker, Felix Jacobi, sogar attestiert worden, also als vermeintlich falsch sozusagen gelöscht worden. Die Übersicht der Konkurrenzen hat aber doch etwas gezeigt, was aus der Überraschung, die das Auftauchen dieses unerwarteten Zusammenhanges andeutet, zusammen mit dem semantischen Kontext, wie ihn jetzt hier eine solche grafische Visualisierung der Konkurrenzergebnisse anzeigt, die berechtigte Vermutung werden lassen, dass hier eine inhaltlich plausible Argumentation vorliegt, die der antike Autor in einem größeren Zusammenhang der attischen Geschichte eingebunden hat. Im Ergebnis hat sich dann gezeigt, aus der detaillierten Analyse aller Stellen, die hier zu diesen Konkurrenzen gehören, also aller Belegstellen in den antiken griechischen Texten, dass sich dieser Gedanke bei einer ganzen Gruppe von antiken Historikern, also diesen eben von mir genannten Athidographen, die alle über die Stadt Athen, Geschichte der Stadt Athen geschrieben haben und deswegen eben so genannt werden, dass sich das in ein ganz anderes als bisher angenommenes Geschichtsbild integriert hat, nämlich ein Geschichtsbild, das eine nomadische Phase in der Evolution des athenischen Volkes angenommen hat. Diese Suche nach den seltenen Konkurrenzen hat sich mittlerweile bewährt und hat gezeigt, dass diese seltenen Ereignisse, also sozusagen, um es etwas anzuschließen an den informationswissenschaftlichen Sprachgebrauch, dass das die vielversprechenderen Kandidaten für das Auffinden neuer und interessanter Zusammenhänge sind im Vergleich zu den statistisch häufigeren. Versierte Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler kennen ihre Quellentexte in der Regel recht gut, werden also von den aufgrund von statistischer Häufigkeit angezeigten Zusammenhängen in der Regel nicht überrascht sein. Dieser Befund zeigt eine sehr interessante Parallele zu einem von Jaspers hervorgehobenen Phänomen, das er folgendermaßen beschrieben hat. Zitat: Das höchst Differenzierte ist das Seltene. Insofern ist das Seltene nicht die Kuriosität, sondern als klassischer, als extremer, als völlig entwickelter Fall geradezu der Orientierungspunkt für die Erkenntnis. Also das bedeutet, dass der Faktor Zufall hier durchaus nicht trivial ist und dass man ihn auch nicht für selbst evident halten kann, oder wie das eben Popper mal geschrieben hat, dass der Kontext einer Entdeckung völlig uninteressant und unbedeutend sei. Lassen Sie es mich also hier kurz zusammenfassen. Ich würde vorschlagen, dass wir in den Digital Humanities einen methodischen Dreischritt verwenden, den ich mit den Stufen Exploration, Explikation und Systematisierung bezeichnen möchte. Letzteres wäre dann hier tatsächlich auch etwas Neues. Das ist natürlich noch eine ziemlich schematische Einteilung, das weiß ich sehr wohl. Aber sie lässt sich recht einfach in einen Iterationszyklus bringen und ebenso auch an die Daten mit den, an die Arbeit mit den Daten und den Algorithmen anschließen. Ich komme nun zu meinem zweiten Teil, der Arbeit und den ersten Ergebnissen aus unserem VW-Projekt, in dem ich auch zeigen möchte, wie die methodischen Überlegungen sich in der konkreten Arbeit wiederfinden. Ziel des Projektes ist es, eine Paraphrasensuche zu entwickeln, um damit die Nachwirkung und Rezeption des platonischen Werkes in der antiken griechischen Literatur inklusive der spätantiken Autoren, Frau Uhlmann hat es ja vorhin schon angesprochen, zu erschließen. Und dies ist mit traditionellen Rechercheverfahren nicht zu leisten. Ich will das kurz anhand dieser grafischen Visualisierung zeigen. Das ist eine grafische Visualisierung aller Parallelstellen im Korpus der griechischen Texte. Wie gesagt, TLGE ist hier zugrunde gelegt. Die wörtliche Übereinstimmungen zu dem Corpus Platonicum zeigen, also mehr oder weniger Zitate, aber es müssen nicht immer nur Zitate sein, aber es sind wörtliche Parallelstellen, das ist auch vom Zahlenwert der Similarity hier unterlegt. Es handelt sich um knapp 11.000 Fundstellen bei 241 Autoren in 487 Werken. Ich glaube, das gibt einen kleinen Einblick in die Menge der sozusagen Texte, die wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir uns dieser Frage der Nachwirkung und Rezeption des platonischen Werkes annehmen wollen. Und es wird auch noch mehr und auch noch komplizierter. Also sieht man sich beispielsweise einmal, ich habe das jetzt hier wirklich nur pars pro toto genommen, was ich hier auf der Folie aufgeführt habe, sieht man hier einmal an, was Botha in seinem Index Testimoniorum zum platonischen Staat hier zugrunde gelegt hat, wie er diese verschiedenen Testimonien klassifiziert, vom wörtlichen Zitat über eine Paraphrase ohne direkte Quotation aus dem Original, Imitation, direkte Entlehnung. Dann vielleicht sowas wie indirekte Entlehnung oder Erklärung eines Kommentators. Also Sie sehen, wie schwierig es ist, mit dieser Art Herangehensweise eine Klassifizierung zu finden. Und wir setzen hier etwas anders an. Wir haben uns mit folgender jetzt in der ersten Phase des Projektes, auch vor dem Hintergrund unserer ersten Ergebnisse, haben wir uns zu folgender Einteilung entschlossen. Also einmal natürlich, klar, am Anfang steht das Zitat, die exakte wörtliche Übereinstimmung einer Gruppe von Wörtern, inklusive eben auch der Reihenfolge dieser Wörter. Und dann haben wir eine Unterscheidung gemacht zwischen einer Paraphrase im engeren und einer Paraphrase im weiteren Begriff, also einem scharfen und einem unscharfen Paraphrasenbegriff. Der scharfe Paraphrasenbegriff bezieht sich auf ein Textsegment im platonischen Werk, dann eben auch mit diesen verschiedenen Unterteilungen, also wortgenau, Umformung und dann wiederum auch noch etwas weitergehend Umformung ohne wörtliche und syntaktische Übereinstimmungen noch mit hier hinzugenommen. Der unscharfe Paraphrasenbegriff, Paraphrase im weiteren Sinne, bezieht sich jetzt nicht auf ein Textsegment bei Platon oder generell, sondern auf das Gesamtwerk oder auf einen ganzen Dialog oder eben eine längere Passage in einem Dialog. Und schließlich haben wir auch die vierte Gruppe noch mit einbezogen, nämlich die Tradition des Platonismus, wo es ganz allgemein oder ein ganz allgemeiner Bezug auf die Tradition des Platonismus und platonisches Gedankengut zugrunde liegt oder erkennbar ist. Und hieran anschließend möchte ich zwei unserer Vorüberlegungen auch darlegen. Einmal das Verhältnis von Paraphrase und Relation. Damit meine ich hier, wie die Texte untereinander, in welcher Beziehung die Texte untereinander stehen. Und zum Zweiten das Verhältnis von Paraphrase und Rezeption. Also ich fange mit der ersten Vorüberlegung an. Wir sehen die Paraphrase, oder nein, die bei einer Paraphrase gegebene Relation als eine Spezies der Intertextualität. Und unter Paraphrase verstehen wir einmal den Fall, dass sich beispielsweise ein Text B auf einen Text A in der Weise bezieht, dass er mit anderen Mitteln, entweder den gleichen oder einen konträr entgegengesetzten oder einen in einer signifikanten Weise abweichenden Sachverhalt zum Ausdruck bringt. Das sind Nummer 1 und Nummer 2 hier. Oder den Fall, dass ein Text B nicht unmittelbar auf einen Text A Bezug nimmt, sondern auf einen übergreifenden Kontext und sozusagen auf eine Tradition verweist, die von diesem Kontext charakterisiert wird. Und auf die Platon-Rezeption angewandt, heißt das also hier, dieser Text B bezieht sich nicht auf eine bestimmte Stelle in den platonischen Dialogen, sondern auf den Dialog insgesamt oder bestimmte Konzepte, Formulierungen des Corpus Platonicum im Ganzen oder auf die von Platon ausgehende philosophische Tradition des Platonismus. Das sind also hier unsere Nummern 3 und 4. Das ist eben diese Unterscheidung, ne, zwischen Paraphrasen im engeren und im weiteren Sinn. Diese Unterscheidung ist natürlich nicht immer sicher, sodass man eben tatsächlich, auch wenn man über Nummer 1 und Nummer 2 spricht, auch 3 und 4 immer im Blick haben muss. Wir haben eben hier bei Nummer 1 und 2 unterschiedliche Grade der Übereinstimmung. Also, dass der Text B nimmt nicht 1:1 und wörtlich auf den Text A Bezug, das wäre ja dann ein Zitat. Aber die vorhandenen Abweichungen müssen sich als Transformation von A verstehen lassen, wenn B eben noch als Paraphrase gelten soll. Und die Kriterien für die Identifizierung einer solchen Transformation variieren dann natürlich von Fall zu Fall. Wie diese Kriterien dann selbst wieder zu bestimmen sind, das lassen wir offen. Das ist eine Frage, die wir im Rahmen einer Projektlaufzeit von 3 Jahren nicht lösen können. Und auf einen weiteren Punkt möchte ich hinweisen, diese Parallelen und Textpassagen, die unsere Methode als Ergebnisse liefert, beinhalten in sich natürlich noch keine Gründe für die Annahme, dass es sich bei den Parallelen um literarische Beziehungen handelt. Das zu untersuchen und festzustellen, bleibt natürlich den Interpreten vorbehalten. Ich komme zu meiner zweiten Vorüberlegung. Wir sehen Intertextualität als ein Rezeptionsphänomen. In den Geisteswissenschaften werden intertextuelle Beziehungen meist als Verhältnis zwischen Prätext und Posttext rekonstruiert, das heißt im Sinne einer vertikalen Struktur, bei der der Text B von Text A abhängt. Und für unser Projekt, das diese B-Texte hier überhaupt erst erschließen will, sehen wir dieses Konzept nicht als tauglich an. Und wir tendieren im Anschluss an Kristeva und andere eher zur Annahme einer ganz offenen, horizontalen Struktur, in der intertextuelle Relationen sich als ein Netzwerk gleichberechtigter Kommunikationspartner darstellen. Ich habe versucht, es in diesen Schemazeichnungen einmal, natürlich etwas schematisch und grob, das weiß ich wohl, auch darzustellen, was eben hier der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden hier gerade beschriebenen Ansätzen ist. Das kann für uns natürlich erstmal nur eine vorläufige Orientierung sein. Denn für das Vorhaben, Platon-Paraphrasen zu identifizieren, hilft es im Grunde genommen wenig, sozusagen die ganze griechische Literatur als Kontext zu verstehen, da wir ja auf spezifische Kontexte hinaus wollen, nämlich Kontexte unter dem Aspekt der Ähnlichkeit. Vielleicht könnte man die Ratio unserer Methode so beschreiben. Wir werfen den jeweiligen Platontext wie einen Anker aus und versuchen herauszufinden, was sich an ähnlichen Texten im Netzwerk zeigt. In unserem Projekt hat sich der Einsatz einer Methode aus dem Bereich der Word Embeddings als sehr sinnvoll erwiesen. Word Embeddings sind eine Gruppe von Modellen, die zur Erstellung von Worteinbettungen verwendet werden. Diese Modelle sind neuronale Netze, die darauf trainiert werden, sprachliche Kontexte von Wörtern aufzufinden. Voraussetzung ist die Annahme, dass man mit der mathematischen Darstellung eines Wortes auch die Bedeutung dieses Wortes im Kontext anderer Wörter repräsentieren kann. Wie funktioniert das? Ich mache das jetzt wirklich nur ganz kurz und auch ganz grob. Das Verfahren, auf dem wir aufgesetzt haben, heißt Word2Vec und ist 2013 von Mikolov und anderen zum ersten Mal publiziert worden. Mikolov, damals noch ein Mitarbeiter von Google. Mithilfe eines Algorithmus werden in einem Textkorpus vorhandene Wörter anhand ihres Vorkommens und der sie umgebenden Wörter in einem multidimensionalen Raum angeordnet und mit einem Vektor versehen. Und das heißt, dass alle Wörter, die in ähnlichen Kontexten vorkommen, auch einen ähnlichen Vektor haben. Jedes in einem solchen Textkorpus enthaltene Wort hat demnach eine Vektorrepräsentation. Ich sagte ja eben schon multidimensional, das heißt also im günstigsten Fall 100, aber in der Regel zwischen 300 und 500 Dimensionen. Und dass jeder dieser Vektoren eben hier auch mit seinen vielen Dimensionen einen Kontext repräsentiert. Man muss natürlich hier berücksichtigen, dass jedes dieser neuronalen Netzwerke speziell für ein einzelnes, einziges Textkorpus ist und speziell eben auf einem Textkorpus trainiert werden muss. Das geschieht anhand von Wortpaaren, die das Netzwerk lernt, das heißt anhand der Statistik aus der Anzahl, in der die Wortpaare auftreten wird, das errechnet. Und wie solche Rechnungen aussehen, also das ist mal das Beispiel, das in der gesamten Literatur verwendet wird, deswegen habe ich es jetzt auch genommen. König minus Mann plus Frau ist gleich Königin. Also das ist so eine einfache Rechnung, die hier zugrunde gelegt wird. Also einfach ist es natürlich nicht. Sie sehen also hier, wie das Ganze, vor allem also hier, die muss man sich vor Augen halten, wie das Ganze eben sozusagen umgesetzt wird, sodass es gerechnet werden kann. Und 2015 erfolgte eine Weiterentwicklung mit der Publikation The Word Mover's Distance von Kusner et al. Und mit dieser Word Mover's Distance, also Distanzmaß, ist es möglich, die Distanzen zwischen zwei Dokumenten oder eben auch zwei Sätzen oder Textpassagen zu messen und damit auch die Umzugskosten von einer Textpassage zur anderen zu berechnen. Das Ganze basiert auf einem Verfahren, das sich Earth Movers Distance nennt und eigentlich auch schon etwas länger durchaus bekannt ist, aber jetzt dann übertragen worden von Kassen und Aal auf Textkorpora. Distanzmaße sind natürlich schon lange im Gebrauch, also das ist ja nun gar nichts Besonderes. Also denken Sie an die euklidische Distanz, so Mittelstufenmathematik vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung, Cosinus Similarity oder Jacquard Similarity, also gibt ja viele Distanzmaße. Allerdings war es bis jetzt mit keinem dieser Distanzmaße möglich gewesen, Synonyme oder Paraphrasen zu berechnen. Und das kann man jetzt mit dieser Word Movers Distance. Und das Beispiel, eben auch immer in der Literatur genannt wird, und auch deswegen habe ich es hier verwendet. Ich hätte natürlich auch eins von unseren Beispielen nehmen können, aber das ist eben so schön einleuchtend, ist wie das, wie das abläuft. Also hier zwischen Dokument 1 und Dokument 2 sozusagen die Umzugskosten berechnet werden, obwohl zwischen den beiden Sätzen, wie Sie ja sehen, überhaupt keinerlei wörtliche Übereinstimmung vorhanden ist. Und wie eben hier die Wortpaare zueinander in Beziehung gesetzt werden und dann eben so das Ganze ausgerechnet werden kann. Und diesen Weg, also die Adaption dieser Methode, haben wir für unser Projekt gewählt. Und jetzt komme ich nun endlich zu den Beispielen auch aus unserer Projektarbeit. Wie ich kurz erwähnt habe, muss man also ein Korpus speziell trainieren und ist also dann auch das, was man Methode hier entwickelt, immer sehr speziell auch für einen Korpus. Und unser Korpus ist, ich sagte es ja schon, der TLG in der Version E, das sind circa 75 Millionen Worte. Und die Vorarbeiten, die notwendig waren, um dieses Korpus auch zu trainieren, waren extrem aufwendig und sehr zeitintensiv. Und ich das nur mal jetzt hier auf dieser Folie, das ist jetzt auch eine kleine Zusammenfassung nur dessen, was wir eben alles so gemacht haben an Vorarbeiten. Ich will aus unseren diversen Vorarbeiten hier nur zwei Punkte herausgreifen. Einmal haben wir einen sogenannten Goldstandard entwickelt. Das ist also eine Trainingsmenge gewesen, die wir eingesetzt haben. Dieser Goldstandard besteht aus 216 Sätzen, sozusagen als Prätext aus dem Corpus Platonicum und zugehörigem Posttext, also identifizierbaren Paraphrasen bei anderen Autoren, also insgesamt 19 Autoren, die mit in diesen Goldstandard dann eingegangen sind und eben die entsprechenden anderen Daten, die Sie hier noch sehen. Und ein weiteres Instrument haben wir auch im Rahmen dieser Vorarbeiten entwickelt. Das ist unser sogenannter Referenzannotierer. Diesen Referenzannotierer setzen wir für die philologische Feinarbeit ein. Das machen vor allem eben die Kolleginnen und Kollegen aus der Gräzistik. Mithilfe dieses Referenzannotierers können auch über diese Visualisierung, sozusagen diese Umformungsstufen von Text A zu Text B hier im Detail nachvollzogen werden, beziehungsweise eben haben wir dies anfangs für das Training natürlich eben auch alles im Kontext eben des Goldstandards und der feingranularen Arbeit mit dem Goldstandard eben auf diese Art und Weise dann eingesetzt. Und dann nach ungefähr einem Jahr konnten wir endlich mit der Arbeit, was heißt endlich, im Grunde genommen ist das natürlich sogar auch sehr früh gewesen, auch früher, als wir es selbst erwartet haben, konnten wir dann mit der konkreten Arbeit an den Texten beginnen. Ich will Ihnen dazu jetzt zwei Beispiele, die sehr unterschiedlich sind, zeigen. Ich beginne hier mit einer Textpassage aus dem Phaidon von Platon, wo es um die unsterbliche Seele geht. Der Ausgangstext, also der Text, den ich hier als Suchtext verwendet habe, sehen Sie hier fett markiert und hier im Griechischen halt unterstrichen, das ist die sozusagen Textpassage, die ich als Suchtext eingesetzt habe. Mein Zielkorpus für diesen Suchvorgang war die Praeparatio Evangelica von Eusebius. Um auch die Suche eben schnell und präzise zu machen, denn, also ich meine, dass Eusebius, also Entschuldigung, wenn ich hier Eulen nach Athen trage, also ein Autor aus dem 3. und 4. Jahrhundert nach Christus, Bischof von Caesarea, und gerade in seiner Präparatio Evangelica hat er unglaublich viel zitiert und sehr schön immer wörtlich zitiert, große Passagen. Also, dass man da was findet, das ist natürlich jetzt keine Überraschung. So, und wie sieht das jetzt im Konkreten aus? Sie sehen hier oben das Feld, in dem wir also unsere Textpassagen eingeben können, für die wir dann Paraphrasen suchen. Man kann also im gesamten TLG suchen, oder man kann einen Teilkorpus suchen. Hier sehen Sie die Nummer 218001. Das ist Eusebius, die Praeparatio Evangelica. Und im rechten Teil sehen Sie dann als Visualisierung, grafische Visualisierung des Ergebnisses einen Scatterplot, wobei eben hier es so ist, 0 bedeutet Identität, Zitat. Dann sehen Sie eben, wie die Abstände, also die Maßzahlen immer größer werden. Und je größer die Maßzahl ist, also umso weniger Ähnlichkeit liegt hier vor. Also das ist die Textpassage, die ich eingegeben habe, hier in der normalisierten Form. Und das ist ein Ausschnitt aus den Ergebnissen. Wir erhalten also hier als Ergebnis immer eine entsprechende Maßzahl, dann Angaben zu Autor und Werk mit auch der entsprechenden Edition und der genauen Belegstelle aus dem Werk, rechts dann die entsprechende Textpassage, auch mit etwas Kontext. Und was Sie gelb unterlegt sehen, hier gelb markiert sehen, das ist dann das, was der Algorithmus hier, der Word Movers Distance in der Instanz, die wir hier einsetzen, als Paraphrase identifiziert. So, und schauen wir uns das mal im Einzelnen an, was hier als Ergebnis zu sehen ist. Also hier nochmal die eingegebene Textpassage. Nummer 1 ist ein wörtliches Zitat aus der Praeparatio Evangelica von Eusebius. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch gar nicht überraschend, dass hier ein wörtliches Zitat auch auftritt. Wichtig ist, es ist das 11. Buch hier. In dem Kapitel, also Großkapitel, Abschnitt 27. So, wie geht's weiter? Nummer 2, auch noch aus dem 11. Buch, auch, bezieht sich natürlich hier auf Platon, ganz klar, nicht? Und auch auf den Kontext, ist eine gewisse Umformung, also Paraphrase im engeren Sinn, würden wir sagen. Interessant ist der Treffer Nummer 5. Der Treffer Nummer 5 zeigt den Anschlussteil dieser Textpassage, die ich als Suchtext eingegeben habe. Wenn ich linear lese, sehe ich das natürlich sofort. Das ist natürlich trivial, völlig klar. Das Programm, ja, also der Algorithmus, liest aber nicht, sondern er rechnet und er schaut sich einen Gesamtkorpus an, zählt sozusagen durch. Und dass er diese zweite Passage hier, die das inhaltlich genau das Gegenteil der ersten Passage aussagt, nämlich hier geht es nicht um die unsterbliche Seele, sondern hier geht es um den sterblichen Leib. Dass er das als Paraphrase identifiziert hat, das finde ich außerordentlich interessant und zeigt auch etwas, was hier die Leistungsfähigkeit dieses Programmes auch angeht. Was da zum Hinter steht, ist natürlich die Identifizierung aus den Gegensatzpaaren. Das ist natürlich hier, nun sehen Sie, ist natürlich offensichtlich, dass sich hier die semantische Ähnlichkeit genau aus diesen Gegensatzpaaren ergeben hat. Aber es geht auch noch weiter, wird noch etwas interessanter. Unter den Ergebnissen der Suche, auch eben bei den Suchen im vorderen Teil, sind auffällig viele Treffer aus dem 15. Buch, also ein ganzes Stück weiter, der Praeparatio Evangelica. Und ich habe jetzt als Beispiel hier diese Textpassage auch genommen. Im 15. Buch bezieht sich Eusebius nicht auf Platon, sondern auf die Enneaden von Plotin. Und zwar ganz klar, also es zitiert er auch so, aus der vierten Enneade, und die genaue Textstelle habe ich Ihnen hier auch angegeben. Und wenn man sich das anschaut, was bei Plotin eben in der vierten Enneade unter dieser Stelle steht, da geht es natürlich genau um Platons Phaidon und auch die entsprechende Stelle, die ich ja als Ausgangspunkt der Suche genommen habe. Also, das zeigt uns Folgendes hier. Dieses Vorgehen mit Hilfe der Word Movers Distance ist in der Lage, Zitate zu identifizieren. Gut, das ist jetzt nicht weiter auffällig. Es ist in der Lage, scharfe Paraphrasen, also Paraphrasen im engeren Sinne, zu identifizieren. Und es ist auch in der Lage, Paraphrasen im weiteren Sinn, also hier Nachwirkung und Tradition. Also das war das Nummer 4, war die Nummer 4 in meiner Gliederung vorhin zu identifizieren, weil eben genau an diesem Fall des 15. Buchs von Eusebius an dieser Stelle, im Kapitel 22, eben nicht Platon zitiert wird, sondern Plotin, und hier die Brücke eben über Plotin zu Platon erkennbar ist. Ich will Ihnen jetzt noch ein zweites Beispiel zeigen. Hier geht es um eine Formulierung, dunai te kaidexas tai logon. Das ist eine Formulierung, die taucht bei Platon mehrfach auf, und sie wird in der Regel mit Rede und Antwort stehen übersetzt und in der Literatur dann auch meist mit logon didonai, also das ist, heißt dann Rechenschaft geben. Rechenschaft ablegen ist auch ein technischer Begriff, der eben auch für die Rechenschaftsablegung beispielsweise von Politikern in ihren Ämtern und so weiter verwendet wird. Und wie gesagt, in der Literatur werden die beiden Phrasen oft gleich behandelt, was ich für falsch halte. Aber da bin ich jetzt noch nicht. Das zeige ich Ihnen gleich jetzt anhand der Ergebnisse dieser Suche. Also das ist meine Suchphrase, dunai te kaidexas tai logon. Sie sehen hier erstmal nur die grafische Visualisierung als Scatterplot der Ergebnisse der Suche. Haben Sie also hier die wörtlichen Übereinstimmungen, sehr ähnliche Texte und dann eben andere, weitere Texte. So, wie sieht das jetzt aus, wenn wir uns die Texte genau anschauen? Also Sie sehen hier meine Suchphase, normalisiert. Hier die Instanz, die wir verwendet haben, und gesucht habe ich im gesamten TLG. Was Sie also hier sehen, sind dann der Reihe nach die Suchergebnisse. Und ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter und zeige Ihnen eine Visualisierung. Als ja, Planetenansicht heißt das, warum, ja gut, warum leuchtet mir schon ein, ich finde es nur, ja, es sind ja keine Planeten, sondern was ganz anderes, also egal. Also jedenfalls hier in dieser Planetenansicht, was wir bei Platon an Ergebnissen haben, ein exakt wörtliches Zitat bei Stobaios. Und dann noch zwei andere Autoren, Plutarch und Galen, die ähnliche Formulierungen haben, wie eben hier das Ergebnis uns zeigt. Also die Formulierung selbst taucht mehrfach bei Platon selbst auf. Einmal bei Stobaios, 5. Jahrhundert nach Christus, als direktes Zitat. Und einmal bei Jamblich im Protreptikos, also auch ein Neuplatoniker, 3. Jahrhundert bis Anfang 4. Jahrhundert hat Jamblich gelebt. So, wie gesagt, zwei Zitate mit direktem Bezug auf Platon und bei Platon mehrfach und ansonsten gar nicht. Das zeigt die Paraphrasensuche vom Ergebnis her, nämlich sehr schnell. Also hier haben wir die wörtlichen Übereinstimmungen, das sind hier die ersten fünf gewesen. Und wenn man dann weiter die Liste runtergeht, ich zeige jetzt hier nur Ausschnitte, und zwar jetzt auch etwas umsortiert. Wir haben uns im Moment dazu entschlossen, dass wir immer uns 500 Ergebnisse anzeigen lassen. Das ist natürlich eine ziemliche Arbeit, 500 Ergebnisse durchzugehen, aber es ist noch machbar. Und hier sehen Sie sozusagen etwas umsortiert, Nummer 23 und 24, das sind die wörtlichen Zitate, die ich eben nannte, nicht? Aus Eusebius, wieder Präparatio Evangelica, und Jamblich im Protreptikus. Und dann aber auf den vorderen Stellen, direkt nachdem sozusagen Platon aufhört, kommen ganz andere Texte, Plutarch, Galen, Aristoteles und so weiter, und zwar auch andere Formulierungen. Interessant an diesem Ergebnis der Paraphrasensuche ist, dass dieses Suchergebnis zu Dunaute kai dexastai logon zeigt, wie viel öfter, also auch bei Plutarch und bei Galen, was ich eben auch in den Planeten gezeigt habe, also wie viel öfter hier ähnliche Ausdrücke Dunai Logon in Kombination mit Labain oder Lambanein auftauchen. Und der Unterschied zu Logon Dunai Tukai Dexastein, der in der Kombination mit Labain und Lambanein liegt, ist eigentlich sehr deutlich. Labain heißt bekommen, verweist auf eine Inbesitznahme, wobei eben auch nicht unbedingt notwendig ist, dass es ein gebendes Gegenüber gibt. Das Bekommen kann auch unfreiwillig sein, also ohne eigenes Zutun. Während Dexastai, also das, was wir in diesem Ausdruck bei Platon sehen, das ist das Empfangen als ein Annehmen. Natürlich liegt da auch eine Inbesitznahme vor, aber bei Dexastai liegt die Betonung auf dem Annehmen und ist die Inbesitznahme eine freiwillige, ohne Zwang und nach eigenem Belieben und eigenem Zutun. So, das Ergebnis der Paraphrasensuche, deswegen sagte ich, es ist ganz anders als das erste Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe. Das zeigt, dass die bei Platon öfter verwendete Formulierung praktisch singulär ist. Jedenfalls von späteren Autoren nicht wirklich aufgegriffen wurde. Die zwei Zitate beziehen sich ja auch ausdrücklich auf Platon. Die kann man also hier nicht als Nachwirkung aufgreifen oder platonische Tradition ansehen. Was ich glaube, was hier vorliegt, ist, dass Platon in seiner Gegenüberstellung von Dialektik und Rhetorik den dialogischen Charakter des Dunai Tukai Dexastai Logon hervorhebt und insbesondere die zweite Position des Antwortenden eine neue Bedeutung bei ihm bekommen hat. Und dass im Rahmen der platonischen Dialektik eine Konstellation sich ergibt, die erst die Liebe zur Weisheit, also die Philosophie, als das Betreiben der Philosophie als Wissenschaft, das heißt als Wissenschaft vom höchsten Gut und dessen Realisierungsbedingungen im menschlichen Leben überhaupt erst ermöglicht. Und zur Erklärung für die Besonderheit dieser platonischen Formulierung, denn ich glaube, diese Besonderheit der platonischen Formulierung hat das Ergebnis der Paraphrasensuche in aller Deutlichkeit gezeigt. Also zur Erklärung würde ich sagen, dass Platon mit seinem Anspruch, dass die Liebe zur Weisheit erst die Basis für einen gelingenden Austausch der Argumente sein kann, dass er da einen sehr hohen Anspruch in das Dunai Tukai Dexastai Logon gelegt hat und dass dieser hohe Anspruch die Weiterverwendung dessen, was er mit Dunai Tukai Dexastai Logon meint, für die späteren zu schwierig gemacht hat. So, wie sind nun diese Ergebnisse im methodischen Kontext unseres Projektes einzuordnen? Es handelt sich also hier um zwei Beispiele, deren Aussage im Hinblick auf die Tradition und Nachwirkung Platons gegensätzlicher eigentlich nicht sein könnten. Das erste Beispiel hat gezeigt, Zitat, Rezeption und Nachwirkung. Das zweite Beispiel verweist darauf, dass ein wichtiger Gedanke Platons, der sich in einer sehr charakteristischen Formulierung niedergeschlagen hat, gerade keine Rezeption erfahren hat. Ich habe anfangs auf das Problem hingewiesen, dass die Kategorisierung von Paraphrasen je nach Bearbeiter stark variiert. Und aus unserer Projektarbeit und den Ergebnissen haben wir jetzt den Schluss gezogen, die vielen Definitionsansätzen zugrunde liegende Ähnlichkeit zum Kriterium der Kategorisierung von Paraphrasen zu machen. Und Ähnlichkeit lässt sich anhand einer Abstraktionsebene, hier in unserem Fall eben zum Beispiel der mathematischen, bestimmen und manifestiert sich aber gleichzeitig auch wieder in verschiedenen Erscheinungsformen. Auf der Basis der Ähnlichkeitsmessung mit der Word Movers Distance können Paraphrasen miteinander verglichen werden und auch ihr Standort innerhalb des Phänomens Paraphrase genauer bestimmt werden. Und hierbei dient auf der einen Seite das Zitat mit der kleinstmöglichen Distanz zum Prätext, also Word Movers Distance 0. Und auf der anderen Seite stehen dann die Formulierungen, die sich gar nicht mehr auf ein konkretes Textsegment beziehen, sondern beispielsweise zusammenfassend auf ein Gesamtwerk beziehen. Also dass die sprachliche Ähnlichkeit zwischen Prä- und Posttext aufgrund fehlender Übereinstimmungen in der Wortwahl praktisch eigentlich gar nicht mehr wirklich detektierbar ist. Im Vergleich zu früheren Ansätzen ist die Charakterisierung unter Zuhilfenahme der mathematischen Abstraktionsebene und anhand einer Ähnlichkeitsbestimmung, wie sie eben dieses hier von uns eingesetzte Messverfahren mit der Word Movers Distance zeigt, doch durchaus zeigt, also durchaus Vorteile. Man kann, glaube ich, doch diese neue Methode als sinnvolle Ergänzung zur traditionellen Forschungspraxis einsetzen. Denn was in den Texten selbst an intertextuellen Spuren liegt, sind neben Signalen im Kontext wie Markierungen eben relevante Ähnlichkeiten von Post- und Prätext. Und diese können eben jetzt mit diesem Verfahren, das eine objektivierbare Referenzebene bietet, reproduzierbar sowohl gefunden als auch gemessen werden. Und durch diese Messbarkeit wird Ähnlichkeit zu einer skalierbaren Größe, die eine Abstufung von Paraphrasen und anderen intertextuellen Phänomenen unter den Aspekten des mehr oder weniger erlaubt. Und dieses Vorgehen ermöglicht eben auch die Kategorisierung von Paraphrasen anhand der Nähe zum Prätext als enge oder weite Paraphrase und man kann dies eben auch mit einem Zahlenwert verbinden. So, und anstelle eines Fazits, ich habe Ihre Geduld, glaube ich, jetzt lange genug in Anspruch genommen, möchte ich nur ganz kurz auf einige Publikationen hinweisen. Natürlich die wichtigen Publikationen von Mikulov, von Kusner, hier zur Word Movers Distance. Wir haben auch schon eine Vorstudie unseres Projektes veröffentlicht und wir haben jetzt hier in Planung in unserem Projekt eine größere Publikation, die nächstes Jahr erscheinen wird, geht jetzt gerade in den Druck und wird ganz klassisch als Buch erscheinen, aber auch in einer HTML-Version mit Verlinkungen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.